Ja, willkommen bei der CDC hier zum letzten Vortrag diesen Tages. Danach haben sie frei und dürfen auf die Autobahn, auf die Piste oder sonst wohin. Mein Vortrag ist das Thema Schnellstraßen, die Cloud. Es kommt eine ganz kurze Folie vorher zur Vorstellung. Ich arbeite für die Firma Netitworks, ein IT-Dienstleister in Paderborn. Wir gibt es seit 21 Jahren. Wir sind etwas über 50 Mitarbeiter. Das soll es auch schon gewesen sein vom Marketing. Ich komme nämlich nicht aus dem Marketing. Zu meiner Person, mein Name ist Frank Karius. Ich bin MVP für Office Server Systems. Im Moment das Thema Skype for Business, davor 10 Jahre für Exchange. Gerade wenn Sie mit Skype for Business und Lync zu tun haben, dann werden Sie schon eher wissen, was Bandbreiten und Jitter und so weiter zu tun haben. Meine Schwerpunkte sind Exchange, Skype for Business, Office 365 seit ein paar Jahren auch mit einigen Kunden. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, der Wunsch, warum ich hier spreche, weil ich etwas von den Informationen mitgeben möchte, die ich die letzten paar Jahre gesammelt habe. Die erste Frage ist natürlich schon mal, wer ist in der Cloud? Da gibt es immer so Geschichten, ja, das macht ja Microsoft und sie sagen das. Da gibt es einen ganz einfachen Test, das rauszufinden. Cloud ist nämlich nicht neu. Wir alle sind schon seit Jahrzehnten Cloud-Anwender, nämlich Ihr Telefonanschluss zu Hause ist de facto ein Cloud-Service in der Hinsicht. Es gibt mittlerweile die Bandbreiten und die Geräte dazu. Ich habe hier mal ein Bild veröffentlicht der Bandbreite der normalen Endkunden-DSL-Anschlüsse und Sie sehen eigentlich schon, dass eine ziemliche Menge zumindest mal 6 Megabit hat und selbst über die Hälfte hat schon 50 Megabit als möglichen Anschluss für Privatanschlüsse, das sind jetzt keine Firmenanschlüsse. Ich in Paderborn gehöre noch zu den Armen, die bei 6 Megabit noch stehen und vermutlich nicht weiterkommen. Wenn Sie sich das alles angucken, Firmen, die in der Cloud sind, können Sie recht einfach feststellen, Sie können über ein paar DNS-Abfragen ganz einfach erkennen, wer zum Beispiel die Microsoft Cloud nutzt. Sie machen NSLookup auf das Textrekord und finden MS-Eintrag, ist ein deutliches Zeichen für Microsoft. Der andere Punkt ist, Sie gehen auf login.microsoft.com und geben wegen mir test@domäne ein. Und wenn Sie einen Redirect irgendwo auf einen ADFS-Server bekommen, dann wissen Sie, die Domäne ist für die Cloud aktiviert. Das gleiche geht für Mailroute, für MX-Records oder Sie können natürlich auch Skype for Business DNS-Einträge machen. Ich habe das mal testweise gemacht und es ist eine stattliche Anzahl von Firmen, die da schon drin sind. Also scheint es mal gar nicht so schlimm zu sein. Die Frage ist, wie haben die das alle gelöst, dass sie in der Cloud ordentlich drin sind und wie viel sind da drin? Was ist denn die Cloud? Ich beschränke mich hier auf die Office 365 Dienste, also auf diesen Warenkorb bestehend aus SharePoint, Exchange, Skype for Business, ein bisschen OneDrive for Business, Office 365 Professional Plus. Ich lasse absichtlich das Thema Azure außen vor. Also wenn Sie jetzt Antworten suchen, wie schnell man, welche Bandbreite man braucht, um eine VM nach Azure hochzuladen oder runterzuladen oder eine SQL-Datenbank in der Cloud zu verwenden, das decke ich hier erstmal nicht ab. Ich beschränke mich also auf die ganz normalen Office 365 Dienste, die bestehen in der Regel aus einem lokalen Active Directory und einem lokalen AAD Connect Server, früher AD Sync, davor Dir Sync. Ich weiß nicht, welchen Namen Sie noch kennen und wie das Ding morgen heißen möchte. Für die Eingeweihten dahinter befindet sich ein MIS, der hieß auch mal FIM, der hieß auch mal ILM, jetzt heißt er MIM. Es ist immer das Gleiche, es ist ein Dir Sync. Die zweite Komponente ist die Authentifizierung, ADFS, Active Directory Federation Service. Dort müssen wir uns Gedanken drüber machen über Bandbreite. Das haben in der Regel die Firmen, die groß genug sind, dass sie keinen Kennwort Sync haben. Wir haben natürlich den Zugriff auf Exchange, meine Hauptbeschäftigung der letzten 20 Jahre. Exchange ist so mein Steckenpferd. Wenn man das in der Cloud betreibt und Sie haben interne Mitarbeiter, dann ist es in der Regel so, dass die über ein HTTP-Proxy oder über NAT auf den Service in der Cloud zugreifen, müssen wir also ein paar Worte über Bandbreite verlieren. Wir haben natürlich Skype for Business. Wer genau hinguckt, oben steht noch ein kleines L für Lync. Das ist Absicht, weil ich wollte nicht zweimal S hinmachen, weil der dritte Dienst ist ja SharePoint. Ich weiß nicht, warum die beide mit S anfangen müssen. Das sind die Hauptdienste. Was hinzukommt, ist natürlich die Office-Software. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Office, Word, Excel, PowerPoint aus der Cloud runter installiert oder installieren lässt. Ich finde das nicht so gut wegen der Bandbreite, aber da kommen wir gleich drauf. AAD Connect, das Hauptprogramm. Kurze Frage, wer nutzt AAD Connect heute schon? 1, 2, 3, 4, 5, ziemlich wenige. Von den anderen heißt es, Sie haben noch kein Office 365 oder Sie sind so klein, dass Sie sagen, ich pflege die von Hand. Wer hat noch kein Office 365? Okay. Den anderen müsste ich jetzt besser nicht wissen. Was ist AAD Connect? AAD Connect ist eine VM oder ein Server, den Sie bei sich on-premise installieren, der per LDAP Ihr lokales Active Directory ausliest und Änderungen erkennt und die Änderungen in die Cloud hochsynchronisiert über einen HTTP-Web-Service. Das passiert in der Regel alle drei Stunden, es sei denn, Sie haben Passwort-Sync aktiviert, dann passiert es häufiger. Sie sehen, für die Firewall-Admins ist es recht einfach, HTTPS nach ausgehend auf dem Cloud-Service und das war's. Von der Verfügbarkeit kann man das als wenig kritisch ansetzen, zumindest machen es meine Kunden so, wenn der Server mal nicht läuft, dann werden halt keine Änderungen aktualisiert. Ja, kann man vielleicht mit leben. Vom Volumen her wird es interessant. Wenn Sie ganz links sagen, bevor Sie Office 365 einsetzen, haben Sie den Dienst nicht, also hat er keine Bandbreite. In dem Moment, wo Sie den Dienst einsetzen, ist es natürlich so, dass beim ersten initialen Lauf eine sehr hohe Datenmenge repliziert wird. Hier sehe ich Nicken. Nicken heißt, Sie wissen zumindest, wie hoch die Datenmenge beim ersten Lauf ist. Oder Sie haben es gemessen. Erfahrungswerte, gut, kommen wir gleich drauf. Weil wir haben nämlich ein paar Daten gemessen, darauf muss ich ja aufpassen. Und danach, wenn der initiale Lauf gelaufen ist, dann hat man eigentlich nur noch alle 3 Stunden kleine Delta-Peaks. Das ist idealerweise nicht so viel. Sie müssen natürlich aufpassen, es gibt manchmal so Dinge, wo Sie große Änderungen haben. Zum Beispiel, weil sich die Straße ändert. Also aus dem Hauptstraße 4711 wird plötzlich Firmengründerweg. Bei allen. Gibt eine etwas größere Last. Oder eine Firma entscheidet sich, ihre Mailadresse zu ändern, von einer länderspezifischen Domäne auf eine globale. Oder was gerne mal passiert, UPN-Namensänderungen, so Geschichten. Dann hat man natürlich eine gewisse Größe. Aber ich möchte mich darauf nicht versteifen, wir haben hinten noch ein paar interessantere Folien. Das sind 2 Beispiele, das eine war eine Firma mit 10.000 Leuten. Der initiale Load für 10.000 Leute, die Cloud zu synchronisieren, das ist jetzt schon 2 Jahre her, waren 18 Stunden. Das können Sie sich vorstellen. Der wird ja nicht in 18 Stunden mit 10 Megabit dort irgendwelche Daten in die Cloud hochgemoved haben. Das ist einfach ein bisschen gedrosselt. Wir haben uns das nachgemessen und haben gesagt, die Datenmenge war für die Firewall-Admins nicht mal zu sehen. Das waren also nur ein paar Megabyte in der Geschichte. Wenn Sie sagen, ein User braucht irgendwo 100 Kilobyte Transfervolumen und Sie haben 10.000, ja schön, das ist lächerlich wenig. Wenn der Marketingchef einmal eine PowerPoint aus SharePoint Online runterlädt, hat er wahrscheinlich die Mailbandbreite verbraucht, als wir hier einmal beim Initialload brauchen. Wenn Sie dann hinterher weniger Leute haben, dann ist die Differenz, die Loads sind sehr viel weniger, die hier passieren. Ich habe hier die Datenmengen unten drunter nochmal gemacht, das war das Beispiel, was ich gesagt hatte. Der 2. Baustein ist ADFS, die Authentifizierung. Die passiert ja recht häufig, sagt man. Was ist ADFS? Die meisten sagen, ja, das habe ich mal installiert on-premise oder ich nutze es in der Cloud. Was passiert technisch? Technisch passiert Folgendes. Ihr Client möchte auf einen Service in der Cloud. Das heißt, er macht eine HTTP-Anfrage auf den Cloud-Service. Das ist zum Beispiel Portal on Microsoft.com. Der schickt ihm ein Formular zurück, sie tippen einen schönen Username, Kennwort ein und dann passiert etwas, dass dieser Service sie per Redirect auf einen ADFS-Server verleitet. Und der ADFS-Server, dem schicken sie jetzt diese Anfrage, der sagt, bitte verrat, wer du bist, Username, Kennwort oder Kerberos-Ticket oder NTLM-Hash, was auch immer. Und dann stellt ihnen der ADFS-Server ein Ticket aus, also ein Token, das schickt er zurück und schickt ihnen auch noch ein Redirect wieder auf die Originalseite zurück, damit sie dann wieder beim SharePoint oder beim Exchange Online oder im Portal ankommen mit der Anfrage, wo dann das Ticket als verborgenes Formular drin ist. Wir behandeln jetzt allein diesen orangen Abschnitt. Das ist die Bandbreite, die ADFS braucht. Und da kann man sich natürlich jetzt überlegen, wie viel Bandbreite ist denn das? Hat jemand mal gemessen, was so eine Authentifizierung braucht? Okay, ich nehme es vorneweg. Das Hilfsprogramm dazu heißt Fiddler, ist kostenfrei, können Sie installieren. Und hier sehen Sie recht einfach die Zugriffe, die ich von meinem PC intern gemacht habe. Das heißt, hier oben hat man im blauen Bereich den Zugriff auf den ADFS-Server von der Network mit der Anmeldung. Und unten der rote Bereich ist das Log-Off dazu. Und ich habe nebendran die Zahlen geschrieben, zu dem Zeitpunkt, das kann ein bisschen abweichen, wenn Sie Ihre Homepage ändern oder wenn das Zertifikat größer wird, hatten wir quasi für ein Login eine Datenmenge von ca. 9 Kilobyte und für eine Abmeldung ca. 3 Kilobyte. Wenn Sie jetzt sagen, so ein Token gilt 60 Minuten, man kann es auf bis zu 240 Minuten hochdrehen und Sie sagen, normale Anwender meldet sich ein paar Mal am Tag an, können Sie recht einfach hochrechnen, wie viel Bandbreite das ist. Auch das war beim Kunden eine Berechnung, 50.000 Benutzer, 24x7 Betrieb, die nutzen Exchange, die nutzen Skype for Business, die haben normalerweise einen 8-Stunden Arbeitstag und wir sind davon ausgegangen, dass jeder Anwender ca. 30 Ticketanforderungen pro Tag macht, weil er ab und zu mal Outlook beendet, wieder startet, mal einen Browser zumacht, wieder startet. Das sind Mittelwerte, die man einfach nur mal hinsetzen kann. Und das Ergebnis, dass wir quasi auf ein Transfervolumen von 500 Megabyte pro Tag gekommen sind. Umgerechnet auf diese 8 Stunden waren das dann ca. 60 Kilobit pro Sekunde. Ich gehe davon aus, jeder von Ihnen hat ein leichtes Schmunzeln jetzt auf den Mundwinkeln und sagt, naja, deswegen sollen wir uns unterhalten. Diese Zahlen können Sie auch in den ADFS-Sizer von Microsoft reintippen und dann kam bei dem Kunden raus, bitte, wir brauchen einen Drittel-Server. Ein Drittel-Server von einer Basismaschine, die 8 Cores mit 16 GB hat. Insofern für Sie das Feedback, ADFS ist aus heutiger Hardware-Geschichte von der Skalierung fast überhaupt kein Problem. Sie sollten trotzdem nicht mit einem Drittel-Server und auch nicht mit einem Server arbeiten. Denken Sie mal ab einer gewissen Userzahl an 2 Server, vielleicht auch an mehr wegen der Verfügbarkeit. Weil was man nicht vergessen darf, wenn ADFS nicht läuft, kann sich keiner mehr anmelden. Und Sie können nicht mal Microsoft dafür die Schuld in die Schuhe schieben, weil es ist ja Ihr lokaler Service. Kleiner Tipp, wer Angst hat, ADFS hochverfügbar zu betreiben und zu klein dafür ist oder sagt, ich will das nicht, Azure AD Premium, dann kann Microsoft für Sie den AWS-Server in der Cloud hosten. Kostet dann hier ein bisschen mehr, auf der anderen Seite sparen Sie ein bisschen. Das heißt, die Verfügbarkeit ist da entsprechend wichtiger. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt, Outlook und Exchange. Wer von Ihnen hat diesen Outlook oder diesen Exchange-Bandbreitenkalkulator von Microsoft schon mal verwendet? Das ist eine Excel-Liste, sind ganz wenige, passen nichts, keine Sorge. Das ist eine Excel-Liste, wo ein paar Kennzahlen hinterlegt sind, welche Outlook-Version wie viel Bandbreite braucht, nach Vorgabe von Microsoft. Kann man auch anders ausrechnen. Sie nehmen Ihr lokales Message-Tracking, gucken, wie viele Mails rein und rausgehen und wie groß die sind. Dann haben Sie in etwa noch einen Faktor drauf zu addieren, so anderthalb. Das ist dann das Volumen, was Sie im Prinzip produzieren. Der Sizer ist ähnlich wie der Exchange-Sizer. Sie definieren User-Profile, Sie definieren Arbeitszeiten und am Schluss kommt eine schöne Grafik raus. Es gibt nur ein Problem. Diese Grafik ist erstucken und erlogen. Sie stimmt, aber sie ist nicht vollständig. Sie behandelt nur den Traffic von einem Outlook-Client in Ihrem Firmennetzwerk gegen das Postfach. Und wir wissen alle, zwischen der Cloud und On-Premise ist vielleicht ein Hybrid-Mode eingerichtet. Da findet ein Mail-Routing statt. Ist nicht enthalten. Sie möchten Postfächer von der Cloud, von On-Premise in die Cloud migrieren oder von der Cloud zurück. Der Migrationsvolumen ist nicht enthalten. Er geht auch davon aus, dass der Cloud immer direkt, das Client immer direkt zur Cloud geht. Wenn Sie aber einen Client in der Niederlassung haben, der über ein MPLS oder ein VPN in Ihre Zentrale geht und von dort in die Cloud, sieht das Traffic-Volumen wieder anders aus. Also insofern diese Excel-Liste mit Vorsicht genießen. Und auch die Grundlagen mit diesen 3-4 Kilobit pro User pro Sekunde, da müssen wir nochmal ein Wörtchen drüber verlieren bei Gelegenheit. Über die Zeit stellt sich das wie folgendes dar. Ein Outlook, der Lebenslauf eines Outlooks ist ja, ich starte Outlook, er macht eine Autodiscover-Anfrage, dann beginnt er seine OSD-Datei runterzuladen, er lädt sein OAB-Adressbuch herunter und im laufenden Betrieb sendet er Mails, empfängt Mails, prüft Termine, schlägt mal freie Belegzeiten nach, greift eventuell bei Stellvertreter drauf zu, all die Geschichten kommen mit rein. Das heißt, bevor Sie Office 365 haben, ist der Traffic alles im LAN und zum Internet raus ist nur ein bisschen SMTP-Traffic. Ich unterschlage mal jetzt die paar Over-User und die paar ActiveSync-User. Sobald Sie Office 365 einführen, haben Sie ein hohes Transfervolumen auf der Internetwarnleitung für die Migration. Das darf nicht unterschätzt werden. Das kann sich auch ein bisschen hinziehen von der Zeit, da komme ich später noch hin. Und wenn Sie Office 365 dann langsam eingeführt haben, dann haben Sie den Client-Traffic zur Cloud raus. Das orange SMTP-Traffic, der ist aber nicht zwingend mehr on-premise. Das hängt davon ab, wie Sie das entsprechend konfiguriert haben. Wie Sie das entsprechend konfiguriert haben, komme ich gleich drauf. Ein Punkt wird gerne vergessen. Wie viele PCs haben Sie? Nehmen Sie mal an, Sie haben 1000 PCs. Ihre PCs haben eine Lifetime von 5 Jahren, weil es einfacher zu rechnen ist. Das heißt, jedes Jahr tauschen Sie 200 PCs. Bei 200 Arbeitstagen tauschen Sie jeden Tag einen PC. Und wenn Sie das Profil des PCs nicht mitnehmen, heißt es, der Mitarbeiter bekommt einen neuen PC, freut sich, startet Outlook und er lädt das Postfach runter. Es muss ja nicht gleich ein 50 Gigabyte Postfach sein oder Unlimited, aber es ist ein Datenvolumen, was Sie vielleicht nicht in der Kalkulation haben, muss Sie sagen, das würde ich gerne vermeiden. Sprich, Ihr Provisioning-Prozess für neue PCs sollen Sie mal überprüfen, dass Sie Ihre OSD-Datei mitnehmen, speziell wenn Sie in der Cloud ist. Sonst haben Sie eine Größe. Das war jetzt die Client-Geschichte. Schaue ich mal das Mail-Routing an. Mail-Routing, der klassische Weg, Sie fangen mit der Cloud an. Das heißt, ein Exchange-Server steht on-premise oder ein anderes Mail-System, kann ja auch sein, Notes nach Exchange macht auch ziemlich viel Spaß. Und Sie haben die ersten paar User in der Cloud. Am Anfang werden Sie natürlich Ihr Mail-Routing weiterhin on-premise lassen oder über den Provider, wo Sie es bisher haben. Das heißt, auf dem Warnlink zwischen on-premise und der Cloud kommt der SMTP-Traffic dazu, und zwar sowohl der interne Traffic zwischen den Mitarbeitern in der Cloud und on-premise, als auch der externe Traffic, den die User in der Cloud verschicken. Ich rate davon ab, dass die Cloud Mails direkt ins Internet schickt, an Ihrem System vorbei, weil meistens haben Sie on-premise ja noch Lösungen wie Disclaimer, wie Archiv und andere Sachen und die müssten Sie dann doppelt pflegen. Irgendwann kommt der Moment aber, dass Sie sagen, ich habe viel weniger Leute on-premise oder meine Bandbreite on-premise ist durch die ganzen Spam-Mails belastet, dann stelle ich das gerne um und sage, MX-Record in die Cloud, durch Office 365 haben Sie ja Exchange Online Protection, also FOPI, Exchange Protection Online, oh. Kurz 4 Buchstaben, Abkürzungen kenne ich nicht alle auswendig. Aber hier ist dann so, die Mails gehen zuerst an Office 365 und Office 365 macht für Sie Anti-Spam und Virenschutz und stellt die Mails dann lokal zu, aber alle Leute, alle Postfächer, alle Empfänger, die noch on-premise sind, die bekommen natürlich ihre Mails jetzt aus der Cloud und sollten ihrerseits die Mails natürlich auch über die Cloud wieder rausschicken. Erst dann sparen sich ja on-premise irgendwelche Relays ein oder irgendwelche on-premise-Spam-Schützer oder was auch immer Sie da haben. Dieses Volumen muss man natürlich irgendwie ermitteln. Kleiner Tipp, Message Tracking, wenn Sie heute Exchange haben, Sie haben diese ganzen Daten. Ob Sie es schon ausgelesen haben, ist eine andere Geschichte. Wenn Sie irgendwann lokal überhaupt keinen Exchange-Server mehr haben, sondern nur noch in der Cloud arbeiten, dann gibt es in der Regel immer noch lokale Systeme, die Mails verschicken. Fax-Server, ERP-Systeme, Drucker, Storage-Boxen. Aber das ist in der Regel nicht mehr so arg viel Traffic, der an der Stelle hier passiert. Aber dieses Volumen müssen Sie quasi mit reinrechnen. Und das Wichtigste für Sie ist, das ist etwas, was ich die letzte Zeit fast immer bei Kunden mache, die sich erstmal fragen, können wir überhaupt in die Cloud? Und das ist die Geschichte zu ermitteln, wie viele Mails schicken Sie denn rum? Wie viele sind Same-Site, wie viele sind zwischen den Sites, wenn Sie mehrere Standorte haben, wie viele gehen heute ins Internet? Es ist auch wichtig herauszufinden, wie heute Ihre Clients arbeiten. Vorhin habe ich gesagt, der Exchange-Kalkulator rechnet 3,5-4 Kilobyte pro User. Kann mir irgendjemand von Ihnen sagen, wie viel MAPI-Traffic heute Ihr Exchange-Server hat? Ist hier irgendjemand, der Exchange 2007 und älter hat? Exchange 2010 und neuer schreibt einen Log-File, das heißt RCA-Log. Liegt unter C, Programme, Microsoft Exchange, Client Access, Logging, RCA Logging. Hat ein IIS-Style-Format, also CSV-Datei mit Datum, Uhrzeit. Steht wunderbar drin, welcher Client von welcher IP-Adresse welche Mailboxen wann und wann öffnet. Wer das Volumen dazu haben möchte, ist da leider falsch. Das schreiben Sie nämlich dummerweise nicht rein. Aber dem kann geholfen werden, wenn Ihre Mitarbeiter Outlook Anywhere nutzen, also RPC über HTTP. Dann ist Ihr IIS-Log eine geniale Quelle, um diese Daten rauszufinden. Teilweise, weiß nicht, wenn jemand NetFlow einsetzt oder S-Flow, da kriegt man das natürlich auch raus. Ich weiß nur, die meisten Firmen haben Switche, die können es, aber sie wissen nicht, wie sie es auslesen. Das sind unsere eigenen Geschichten. NetAtWork selbst hat 3 Kilobit pro Sekunde pro User tatsächlich und wir haben ca. 2 GB Transfervolumen. Das ist also vernachlässigbar gering. Das andere Beispiel war ein Kunde, das ist 2 Jahre her. Der hat 50.000 Clients und wir haben wirklich ermessen auf seinen echten Exchange-Servern, dass wir 6 Kilobit pro User pro Sekunde haben. Also fast das Doppelte von dem, was Microsoft in seiner Tabelle ansetzt. Wenn ich das mal 50.000 addiere, dann komme ich auf 292 Megabit Dauerlast, Grundlast, Betrieb. Der Kunde war leider nicht in der Hauptstadt irgendwo, sondern etwas ländlicher gelegen, wie die deutschen Mittelständler häufig sind, in irgendwelchen Tälern oder sonst was. Die Bandbreite ist nicht möglich. Das heißt, die ganze Frage, dürfen wir, muss der Betriebsrat zustimmen, ist das rechtlich in Ordnung, haben wir im Prinzip zurückstellen müssen bis, wenn ihr die Bandbreite habt, können wir. Vorher können wir nicht. Das ist ein ganz einfacher Check, den Sie vorab machen können. Selbst wenn Sie jetzt sagen, ich habe keine 50.000, Sie sagen, ach, ich habe nur 5.000, jetzt haben Sie trotzdem 30 Megabit Dauerlast. Und da ist keine Migration drin, kein Mail-Routing, kein OST-Download, das ist alles noch nicht drin. Klar, Sie müssen ein bisschen was abziehen. Wenn der Exchange-Server in der Cloud ist, dann greifen die ganzen Mobilgeräte nicht mehr auf Ihren On-Premise-Server zu. Da gewinnen Sie ein bisschen was. Und auf der anderen Seite kommt ein bisschen was dazu. Bei der Firma war noch das Nachteil, es war eine zentrale Firewall. Schau ich mal Skype for Business mal an. Kleiner Tipp, wenn ich zu schnell bin, handheben, fragen, dann rede ich langsamer. Meine Tochter sagt immer, Frank, red schneller, ich verstehe das eh, was du sagst. Ich glaube es nicht immer, egal. Skype for Business in der Cloud. Dort gibt es verschiedene Modalities, nennt Microsoft, bis ich mein Wörterbuch nachgeschlagen habe, was das bedeuten soll. Das sind im Prinzip die Anwendungsfälle. Und der einfache Anwendungsfall ist IM Presence. Das heißt gar nicht Telefonie, keine Konferenz, nur mal, bin ich da, bin ich grün, bin ich rot, blau gibt es ja nicht, entsprechend Kurzmitteilungen übertragen. Das ist der eine Fall. Technisch heißt es, der Service in der Cloud, all Ihre Clients, die Sie in Ihrem Feld verteilen, sprechen mit dem Server in der Cloud. On-Premise brauchen Sie nichts, Sie brauchen aber Bandbreite für diesen Dienst. Komme ich gleich drauf. Die zweite Funktion, die Sie mit Skype for Business Online automatisch haben, heißt Peer-to-Peer-Audio. Das heißt, 2 Leute mit dem PC und dem Headset können miteinander Audio machen. Völlig problemlos. Müssen wir uns nur überlegen, welchen Weg läuft denn diese Audiodaten, abhängig davon, wo der Mitarbeiter ist. Die Konferenz ist das Dritte, was dazu kommt. Hier müssen Sie beachten, sobald 3 oder mehr Leute miteinander kommunizieren, findet diese Konferenz immer in der Cloud statt. Worst Case ist also 10 Benutzer, Sales Meeting, alle am gleichen Standort intern. Kann man machen? Könnte man vielleicht über Hybrid nachdenken für solche Fälle. Interessant ist das natürlich, was ich häufiger mache, man hält einen Webcast an, ich sitze in Paderborn an meinem PC, quatsche in ein Mikrofon, auf der anderen Seite sitzen 200 Leute irgendwo in der Welt. Kostet mich fast keine Bandbreite, könnte ich anders gar nicht bereitstellen, außer durch Office 365. Telefonie ist natürlich eine interessante Geschichte, da haben wir in Deutschland jetzt noch die Sondersituation. Bislang hieß es, um telefonieren zu können mit Skype for Business, muss man on-premise einen Server haben. Dann kam die Cloud dazu und man kann Hybrid-Mode mit dem Skype for Business on-premise haben. Müssen wir mal gucken gleich, wie die Bandbreiten da laufen. Mittlerweile gibt es eine Cloud Connector Edition. Hat jemand schon gehört? Schon mal ausprobiert? Gar niemand? Okay. Für die Bandbreite ist unwichtig. Können Sie rechnen wie Hybrid von der Technik. Und die vierte Variante, die es in Deutschland noch nicht gibt, ist Telefonie aus der Cloud. Für alle drei Fälle heißt das natürlich Konferenz und Telefonie aus der Cloud, dass wir die Bandbreite zur Cloud bereitstellen müssen. Da kommen wir gleich drauf. Bandbreiten ist nämlich folgendes. Dieser SIP-Client, dieser Skype for Business Client, spricht per SIP mit dem Skype for Business Online Server. Hier steht absichtlich 4 bis 8 Kilobit. Es hängt nämlich wieder davon ab, wo Sie sind. In Deutschland sind wir eher konservativ. Ich rechne damit 4, 5 Kilobit. Wenn Sie einen asiatischen Tätigkeitsbereich haben, also Taiwan oder Japan, dann gehen Sie besser auf die 8 Kilobit hoch. Die chatten einfach immer mehr. Es hat natürlich auch was mit der Adaption zu tun. Die erste Frage ist, warum sind das 4 Kilobit Dauerlast? Was passiert da? Das ist ja genauso gesprächig wie MAPI. Und es ist ja nur EM, das sind ja keine Attachments mit ein paar Megabyte dran und so weiter. Das ist recht einfach. Sie senden nicht bloß Ihre Präsenz und machen ein paar Instant Messages. Sie haben eine Buddy-Liste mit wegen mir 10 Leuten drin. Und immer wenn sich einer von diesen 10 die Präsenz ändert, wird das an alle die Leute verteilt, die den auf seiner Buddy-Liste haben. Und das addiert sich auf. Und wenn Sie über den Weg sagen, ach, wir haben mal so 2000 Mitarbeiter in Taiwan, die haben, sollen Skype for Business nur EM-Präsenz kriegen, kein Audio, kein Video, dann haben Sie 2000 User mal 8 Kilobit, dann sind Sie bei 16 Megabit Zusatzlast auf Ihrer MPLS-Leitung. Viel Spaß. Sowas kann ganz schnell ein Projekt erstmal torpedieren. Also man muss auf jeden Fall an der Netzwerker sprechen. Was aber wirklich wehtut, außer diese paar Kilobits, das ist nicht die Bandbreite, sondern die Latenzzeit, die Laufzeit. Wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, bis ich hier gequatscht habe und es dann im Ohr ist, da gehen ein paar Nanosekunden, vielleicht eine Viertelmillisekunde oder sonst was. Wenn man telefoniert oder übers Netz telefoniert, dann gibt es ein paar Grenzwerte, die man nicht überschreiten sollte. Ansonsten können Sie das Projekt einstampfen. Und selbst diese 200 Millisekunden, die man teilweise hört, Roundtrip-Zeit, also hin und zurück, ist schon grenzwertig. Da fängt schon an, dass man sich ins Wort fällt, weil man einfach die Verzögerung hat. Bei Video ist es ein bisschen entspannter, aber das ist nicht zu unterschätzen, das Thema. Da komme ich nämlich weiter hinten auf einer Folie bei der Technik dazu. Wer spricht denn jetzt miteinander? Ich meine, über Bandbreiten zu reden ist nett, aber mich interessiert ja, auf welche Wege die Bandbreiten gehen. RTP, Real-Time Protocol, ist ein Protokoll, was den kürzesten Weg sucht. Also stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Punkte, Sie spannen ein Gummiband, es macht Schnur und er hat den kürzesten Weg. Das geht aber nicht immer. Das heißt, wenn zwei PCs im internen LAN miteinander quatschen wollen, dann ist das eine 1-zu-1-Verbindung. Viel Spaß bei den Firewall-Admins, die erstmal sagen, was ist denn das hier? Normal haben wir eine Client-Server-Verbindung und auf einmal ist es eine Masche zwischen jeder mit jedem. Moment mal, wie ist denn das gedacht? Dann kommen nämlich so Fälle, dass eine Niederlassung in Berlin mit einer Niederlassung in München überhaupt nicht per IP-Routing funktioniert und sie nicht miteinander telefonieren können. Hatten wir auch schon so Fälle. Das gleiche gilt auch für die Cloud. Sobald sie aber eine Konferenz haben, geht alles in die Cloud. Und was mache ich, wenn ich eine Firewall habe und ein Mitarbeiter im Homeoffice sitzt? Dann spielt er über Bande. Über Bande spielen heißt nämlich, der Client verbindet sich mit einem Relay-Server. Und das ist ein sogenannter Edge-Server. Wenn Sie den On-Premise installieren, steht er bei Ihnen zu Hause. Da Sie über Office 365 reden oder wie heute über Office 365 reden, steht dieser Service in der Cloud. Das, im Worst Case heißt es, Mitarbeiter A sitzt zu Hause im Homeoffice, Mitarbeiter B sitzt in der Firma. Beide wollen miteinander eine Audioverbindung machen, Peer-to-Peer oder Konferenz ist egal, und beide Daten gehen im Regelfall über Amsterdam oder Irland. Der Außendienstler macht gerade einen Außendienstbesuch in China. Sein Tenant liegt in Amsterdam. Dann gehen seine Audiodaten von China nach Amsterdam und von dort weiter. Zwei Außendienstler sind im chinesischen Hotel und möchten sich miteinander absprechen, gehen die Daten zweimal über Amsterdam. Diese Daten, der Client funktioniert so, dass er sich mit diesem Server verbindet und über den Weg seine öffentliche IP rausbekommt, wenn er denn eine hat, über NAT, oder eine sogenannte Turn-IP, das ist der Port 3478 UDP. Für Sie, wenn er hier Firewall-Admin ist, 3478 UDP muss irgendwo klingeln, denn für diese Verbindung muss von innen nach draußen in die Cloud idealerweise per NAT rausgehen. Wenn Sie es nicht machen, fängt er an, in HTTPS zu tunneln, dann haben Sie es noch schlimmer. Weil dann wird UDP in TCP eingetunnelt und wenn da ein TCP-Paket verloren geht, dann schickt es Ihr Client nochmal, obwohl es völlig überflüssig ist. Was interessiert mich? Die Sprache von vor 100 Millisekunden. Die ist schon lange obsolet. Also das sind so Geschichten. Wenn das dann passiert, dann sieht man das auf dem Client-Log folgendermaßen. Das ist das, was mein PC zu Ihnen schickt, wenn Sie mich anrufen. Umgekehrt, etwas Ähnliches bekomme ich von Ihrem PC. Aus Datenschutzgedanken, ich nenne das Schlüsselloch-Debugging. Es gibt sehr viele Leute, die Skype for Business installieren und sagen, irgendwas geht nicht, rufen mich an und ich sehe allein bei mir einen lokalen Logs, was bei ihm falsch konfiguriert ist. Hier sieht man nämlich wunderbar, die oben die grünen, das sind meine direkten IP-Adressen meines PCs, eine ganz stattliche Zahl, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth-Adapter, VMware, VirtualBox, addiert sich ein bisschen zusammen. IPv6 spielen wir auch schon ein bisschen mit rum. Das hier sind dann solche über Relay, das heißt, das ist die offizielle IP-Adresse meines Edge-Servers. Brauche ich gar nicht zu verbergen, können Sie rausfinden. Ich kann von jedem den Edge-Server die offizielle IP rausfinden. Das ist halt so. Beim Mail-Server ist der Mix-Rekord da, können Sie auch. Und das hier unten sind dann quasi die Source-Reflection-Adresse, die ist links und rechts klein, das heißt, bei mir ist die Firewall, lässt kein NAT zu. Ansonsten wird man hier feststellen, guck mal, der Kunde hat eine NAT-Firewall, auch nicht schlecht. Freut sich ein Trojaner entsprechend drüber. Und dann, nachdem beide Clients das haben, spielen die untereinander Ringelpiets. Wenn die jetzt miteinander zwei Kandidaten gefunden haben, dann fangen sie an mit Audio-Video. Und jetzt wird es furchtbar interessant, weil jetzt kommen wir ein bisschen mehr in die Netzwerkmathematik, wo sich einige erstmal verwundert die Augen reiben werden. Nämlich, normalerweise haben wir ein LAN, wo Daten übertragen werden. Und in der Regel sind die Datenpakete relativ groß. Das heißt, sie laden 1 Megabyte PowerPoint aus dem Internet runter, vom SharePoint runter, von dem internen Netzwerk runter. Sie haben wegen mir 100 Megabit und dann dauert es halt, naja, eine Sekunde wegen mir. Und gut ist. In der Zeit wäre die Leitung quasi zu 100% belegt. VoIP aber funktioniert anders. Wenn ich spreche über VoIP, sind das, ich sag mal, 64 Kilobit, bisschen Kalkulation drauf, reg mal 100 Megabit, 100 Kilobit, einfache Kalkulation. Jeder Netzwerkadmin wird sagen, 100 Kilobit, deswegen rufst du mich an. Das sehe ich ja nicht mal in meinem Netzwerkmonitor. 100 Kilobit heißt aber, eine Sekunde sind 100 Kilobit. Also 10 Kilobyte. Ein Ethernet-Paket ist irgendwo 1,5 Kilobyte groß. Das heißt, ich könnte meine Sekunde Sprache ganz locker in 6-7 Pakete verpacken. Große Pakete verschicken. Das hieße aber, wenn ich das in 6 Pakete verpacke, dass ich das Paket erstmal füllen muss. Stell dir mal vor, Sie bestellen bei Amazon, Amazon steckt ein Paket hin und packt Ihre Sachen rein, das Paket ist noch nicht voll, muss noch mehr bestellen. Tag drauf bestellt die Frau noch was, nochmal reingepackt. Das Ergebnis ist, bis das Paket voll ist, vergehen nicht ein paar Millisekunden, sondern quasi 150, 200 Millisekunden. Wollen Sie so lange auf Ihr Paket warten? Nein. Also VoIP erkennt man daran, dass auf dem Kabel ganz viele kleine Pakete sind. GC11-Codec heißt 50 Pakete, a 20 Millisekunden, nonstop über die Leitung, idealerweise mit weniger als 100 Millisekunden Laufzeit von A bis B. Und jetzt kommt da ein PowerPoint dazwischen. Mit dem Ergebnis, mein VoIP kommt da oben drauf und was passiert? Es verdrängt sich. Ein paar Pakete schaffen es vorm PowerPoint, es ist wie wenn ein LKW auf die Autobahn fährt. Entweder sie kommen noch dran vorbei oder sie stehen hinten dran. Und genau so ist das hier. Um das Problem zu lösen, müssen Sie sich Gedanken über QoS machen. QoS heißt, Sie geben ein paar Überholspuren frei. Das heißt, VoIP-Pakete sagt man, Leute, ihr dürft schneller, wobei schneller gilt ja gar nicht, ihr habt nur mehr Priorität. Und das heißt, die anderen werden ausgebremst. Das heißt, ein LAN ohne QoS ist eigentlich gefährlich. Ansonsten fängt nämlich die VoIP-Software an, Codecs zu wechseln. Dann fängt es an zu knarren, wird die Qualität schlechter, das Bild wird schlechter, all die Geschichten. Es gibt noch weitere Faktoren. Im Prinzip habe ich so eine Ampel aus drei Kriterien. Das eine ist Laufzeit, das andere ist Jitter und das dritte ist Packet Loss. Laufzeit heißt, wie lange das Paket unterwegs ist. Nehmen Sie hier einfach mal so Werte mit. Ab 200 Millisekunden wird es schlecht. Idealerweise sind 100, 50, 40. Je kürzer, je besser. Aber die Physik setzt uns da natürlich Grenzen. Weiß jemand, was so etwa die kürzeste Latenzzeit ist zwischen Europa und USA? Da sind sie aber schon verdammt schnell unterwegs. Also 140, 160, das sind so die Zahlen, die man normalerweise kriegt. Wird also schon grenzwertig über den Weg zu telefonieren. Nach Asien ist noch ein bisschen schlimmer. Jitter ist der zweite Faktor. Das heißt, wie stark ist die Varianz, dass die Pakete kommen. Das heißt, Paket, 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 PowerPoint, Paket, 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 Paket. Das heißt, da muss ein Paket plötzlich ein paar Millisekunden warten. Jetzt ist so, der Empfänger bekommt die Pakete und spielt die ja nicht sofort ab. Der Empfänger hält die ein bisschen im Puffer, Jitterpuffer, und spielt die etwas verzögert ab. Das heißt, zu der Netzwerklaufzeit kommt dann natürlich auch die Wiedergabelaufzeit dazu. Das Problem kann natürlich sein, wenn da jetzt zu viele Pakete verspätet kommen, sagt er, verspätet ist so wie verloren. Brauche ich nicht mehr abzuspielen, die Zeit ist schon vorbei. Wir leben hier nun mal nicht in der Zeitmaschine. All diese drei Punkte kann man durch Bandbreite erschlagen. Dummerweise stimmt das nicht immer. Jetzt kommt mal so eine Geschichte. Bandbreite. Hände hoch. Gutes oder schlechtes Beispiel für Bandbreite? Wer ist für gutes Beispiel? Wer ist für schlechtes Beispiel? Okay, das weiß keiner. Einer, der hat es auch noch falsch gesagt. Das ist das schlechteste Beispiel für Bandbreite. Einfach der Begriff im Deutschen, Band und Breite und Spuren. Im Wahn wird nicht überholt und im Wahn geht es über Geschwindigkeit. Der Begriff Bandbreite ist eigentlich irreführend. Das müsste eigentlich Schrittgeschwindigkeit sein. Eine 10-Gigabit-Leitung ist nicht breiter, die ist einfach nur schneller. Was im Idealfall den Vorteil hat, dass ein Paket nicht dicker sein darf, sondern schneller drüben ist. Eigenes Beispiel, als wir umgezogen sind bei Netitwork, wir hatten vorher 6 Megabit und die Telekom hat gesagt, ich habe dort kein Glasfaser, ich gebe euch 3x2 Megabit als SDSL-Bündel. Ich war überrascht, aber da kamen wirklich dann 3 Modems hin mit dem Router dahinter und hatte ich 6 Megabit. Aber eigentlich hatte ich nur 3x2 Megabit. Wo ist der Unterschied? Ein VoIP-Paket hat halt eine gewisse Zeit gebraucht, um mit 2 Megabit über die Kupferleitung drüben anzukommen. Als wir dann ein paar Monate später eine Glasfaser gekriegt haben, die dann technisch auf 6 Megabit begrenzt wurde, waren die Gespräche schneller, also besser, weil die Laufzeit deutlich geringer war. So, und jetzt müssen wir überlegen, wo kommt denn dieses Thema Bandbreite noch zum Tragen? Das ist nicht bloß das Kupferkabel, das ist ihr Hyper-V-Switch, das heißt Skype for Business läuft auf dem Server oder eine andere Maschine, ein Terminal-Server läuft virtuell und eine Nachbar-VM macht gerade einen Snapshot und macht die Leitung dicht. Haben sich ja schon mit Gedanken drüber gemacht. Dann kommt man in die Telefonfraktion, die sagt, oh, wir brauchen kein QoS, wir haben VLANs. VLANs sind keine Paketpriorisierung, das ist eine Abschottung. Nur weil ich auf der Autobahn in der Mitte eine Leiste hinstelle und sage, Autos rechts, LKW links, heißt das nicht, dass sie sich nicht gegenseitig doch beeinflussen. Und das Letzte kam dann die VPN-Geschichte, oh, das ist ja, da kann man sowieso kein QoS machen, das ist richtig und falsch. Blödes VPN ist für Voice deutlich ungeschickter, weil sie diese kleinen 50 Pakete pro Sekunde, 60, 70 Byte, nochmal einpacken und nochmal übertragen. Das Signalvolumen bläht sich auf. Viel schlimmer sind die Retransmits, die dabei passieren. Und wenn es ein gutes VPN ist, dann kann der Externe ja gar nicht sehen, dass da drin was per QoS getaggt ist. Das heißt, die VPN-Strecke gibt es wieder keine Priorisierung. Sie messen natürlich alle, bin ich ganz sicher. Sie haben alle Kakti oder Nagios oder sonst was. Und Sie haben so richtig schöne Grafiken über Ihre Internetauslastung. Ganz sicher. Hilft Ihnen für Voice nichts. Damit können Sie vielleicht einen SharePoint ausmessen oder mit Outlook-Traffic überlegen. Aber für Skype for Business, für VoIP-Traffic können Sie es nicht ausmessen. Und auch für irgendwelche Terminal-Services oder was auch immer, interaktive Services, können Sie es nicht auslassen. Denn diese Messung hat ein Problem. Sie passiert alle 5 Minuten und misst die Anzahl der Pakete von 5 Minuten und greift das schön auf. Wenn in so einem Messfenster für eine halbe Sekunde das Netzwerk auf 100% Last ist, Ihr PowerPoint-User merkt es nicht. Ihr Konferenz-User fliegt aus der Konferenz. Das heißt, so eine Messung muss anders funktionieren. Im Prinzip, indem Sie synthetisch permanent Daten übertragen, lauter kleine Pakete. Wenn ein Voice-Call 50 Pakete a 64 Kilobyte überträgt, dann kann Ihre Testprobe wegen mir 10 Pakete a 64 Kilobyte übertragen. Nur dann merkt sie, ob da eine Unterbrechung drin ist. Anderer Dienst, anderes Thema, SharePoint OneDrive for Business. Da gibt es bloß eine Folie zu, nämlich die, es gibt keine Daten. Ich habe keine und egal, wo ich es umgesetzt habe, ich habe noch keinen Mittelwert gefunden zu sagen, wie viel Bandbreite ich pro User hochrechnen muss. Es hängt einfach davon ab, wie die Leute arbeiten, wie intensiv es genutzt wird. Da kann man nur sagen, wenn Sie heute SharePoint On-Premise haben, werten Sie Ihre IIS-Logs aus, fragen Sie mal Ihr Marketing, die haben garantiert Tools, um Webseiten auszuwerten, um Zugriffe auszuwerten, die kann man auch intern verwenden, um Bandbreiten und aktive Zeiten zu messen. Das gleiche gilt für Office Professional Plus. Dort ist das gleiche Thema, wir gucken das mal von der Zeit her, drin bleiben. Word, Excel, PowerPoint, wenn Sie ein Netzwerk haben, wollen Sie nicht, dass die Leute es aus der Cloud runterladen, also einfach abschalten. Sorgen Sie dafür, dass Sie über einen zentralen Dienst die Installationsquellen einmal im Monat auf einem lokalen Share installieren und dort weiter verteilen. So, und jetzt kommen so ein paar Dinge auf dem Weg zur Cloud. Das klassische Thema ist ein Bild, externe Dienste, Waren, Firmennetzwerk. Wir wissen es alle, es gibt die dezentrale Firma. Die dezentrale Firma heißt, wir haben überall Domain-Controller, überall Exchange-Server, das ist so der Exchange 2003-Zeiten, Exchange 2007-Zeiten, vielleicht ist der eine oder andere noch bei Ihnen dabei. Sie haben ein zentrales Internet-Gateway, das ist die dezentrale Firma in meinen Projekten. Das nächste ist die zentralisierte Firma, die hat den ersten Schritt schon getan. Die hat gesagt, es lohnt sich nicht, 30, 40, 50 Exchange-Server in die Welt zu stellen, lass uns weniger zentral hinstellen, die entsprechend hochverfügbar machen. Entsprechend mit OSC-Dateien. Der ideale Kunde ist natürlich der, der sagt, ich habe vor Ort noch ein paar Domain-Controller, vielleicht einen File-Server, alles andere ist der Cloud. Nur, wie komme ich an die Cloud? Der Weg von Düsseldorf nach Amsterdam kann ganz schön steinig sein. Nämlich, es gibt die hochsichere, dezentrale Firma, die idealerweise einen zentralen Proxy hat. Ist nicht ungewöhnlich das Thema. Das heißt, alle gehen über den zentralen Proxy, der Virenscan, Access Control und alles macht. Für Cloud denkbar ungünstig. Wir haben Firmen, die sagen, wir drehen das um und sagen, wir haben ein lokales Breakout. Also wir installieren lokale Breakouts nur in die Cloud. Aber machen Sie das mal, wenn Sie sagen, Sie haben 10, 20 Niederlassungen, auf einmal 10, 20 Internetleitungen beantragen, Firewalls installieren, konfigurieren, pflegen. Das sind Zusatzkosten, die man da entsprechend berücksichtigen muss. Nichtsdestotrotz ist es der beste Weg. Möglichst nah an die Cloud ranzukommen, möglichst wenig die eigenen MPLS-Leitungen zu verwenden. Auf dem Weg von Ihrer Firma in die Cloud gibt es natürlich ganz viele Zwischenstationen. Und diese Zwischenstationen sind ein Risiko. Sie wissen nicht, wer da dazwischen ist. Deshalb betreibt Microsoft ein sehr großes globales Netzwerk, hier mal mit 3 Zonen. Auf diesen 3 Zonen gibt es ein Internet, einfach mal drüber gelegt. Und drunter hat Microsoft seine 3 Data Center und die sind natürlich mit einem Microsoft Global Network verbunden. Haben wir schon viel drüber gehört. Ich verrate jetzt nicht so genau, was da drin ist. Sie haben einen Tenant, der sitzt in Europa. Wir sitzen hier in Deutschland. Und Sie haben einen Hauptsitz in Europa. Dazu gehört natürlich vielleicht eine Filiale in Asien und vielleicht ein Außendienstler, der noch in den USA unterwegs ist. So, und alle 3 Standorte nutzen Outlook. Und alle 3 gehen auf outlook.office365.com. Ihre Daten liegen auf Tenant. Man könnte jetzt versucht sein zu sagen, ja schön, die gehen alle auf diesen Namen, lösen den auf, landen in Amsterdam oder in Dublin, greifen auf Outlook zu. So ist es aber nicht. Der Trick dabei ist, was Microsoft macht, sie machen DNS, GeoDNS, das heißt, sie sorgen dafür, dass der Mitarbeiter, egal wo er ist, abhängig von seinem Netzstandort, an den ersten Übergabepunkt kommt, um in die Azure-Welt reinzukommen. Das können Sie recht einfach feststellen, indem Sie eine DNS-Abfrage machen, indem Sie ein NS-Lookup auf outlook-office365.com machen und einen DNS-Server in der Welt nutzen, also nicht den Ihres Providers, sondern zum Beispiel einen in Brasilien oder einen in Taiwan. Da habe ich mir eine URL hingelegt, die listen solche DNS-Server, die man da fragen kann. Und die Tabelle zeigt, wenn Sie zum Beispiel in Brasilien sind, das ist die erste Spalte hier, und ich frage den DNS-Server, dann löst der Name outlook-office365.com auf diese Adresse auf. Wenn ich hier in UK bin, lande ich in EMEA West. Wenn ich in Deutschland bin, bei der Telekom, in EMEA East. Dass Sie in dem Land sind, heißt nicht immer, dass Sie darauf landen. Also ich hatte schon mal, dass ich in Vodafone-Netz in Deutschland war, bin aber in UK gelandet, weil Vodafone sein Peering dorthin hatte. Also das ist auch sehr eine Varianz. Das sieht man dann beim nächsten Bild auch. Das ist mal so ein Beispiel von Office 365 auf einen Edge-Server in den USA. Also ich hatte ein Telefonat mit einem Kollegen gehabt, der in den USA sein Tenant hat. Und dann sieht man, wenn ich das hier oben von der Telekom gemacht habe, dann sieht man schön die Liste, wo ich hier runterlaufe. Und die Telekom hat hier wohl irgendwo von Frankreich, in Frankfurt muss es einen Übergabepunkt geben, der sogar gut performant ist. Und dann ging es wahrscheinlich hier von Prag in die USA nach Washington. Das sieht man hier in der Zeit. Wenn ich bei Kabel Deutschland bin, dann bin ich hier einmal durchs Kabel Deutschland-Netz geflitzt, aber zu dem Zeitpunkt, als diese Messung gemacht worden ist, immer unter Vorbehalt, hat Kabel Deutschland sein Office 365-Pakete wohl übers D6 zu Microsoft geroutet. Das heißt, auch da, wo die ganzen Netflix-Jungs und sonst was drüber gehen, kann man sich überlegen, wie weit das stabil ist. Microsoft selbst hat ein sehr großes Netzwerk, ich möchte jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, also nur so ein paar Dinge, das sind Daten, die öffentlich sind, die habe ich mal so zusammengesucht. Das heißt, wie viele Sites es gibt, wie viel Glasfaser sie selbst haben. Interessant und imposant sind solche Zahlen, dass Microsoft 20 Millionen öffentliche IPv4-Adressen hat, allein für dieses eine asynchrone Netz. Und für die Admins unter Ihnen, merken Sie sich mal diese URL, peeringdb.com. Dort können Sie recht einfach rausfinden, welcher Provider mit welchem Provider ein Peering hat und wie groß die Bandbreite ist. Es ist faszinierend zu sehen, mit wie vielen Firmen Microsoft Partnerschaften mittlerweile hat. Interessanterweise gibt es ein paar, mit denen sie noch keine direkten Peerings haben. Oder ich habe noch keine gefunden, das war zum Beispiel auch die Telekom. Auf der anderen Seite sieht man zum Beispiel, laut der Liste hat die Telekom im Frankfurter D6 eine Bandbreite von 2x20 Gigabit. Ich glaube, Google hat 1,2 Terabit, Apple hat 2x600 Gigabit, nur mal so die Hausnummer ein bisschen im Blick zu halten. Auch das ändert sich von Tag zu Tag. Wer es also schneller haben möchte, der nimmt natürlich dann ExpressRoute. ExpressRoute kann man machen, indem man sein privates WAN koppelt. Also ein MPLS-Link direkt rausschmeißt. Das war die Frage, die man hat. Die andere Geschichte ist natürlich, was kostet das Ganze? Das ist die Preisliste, die ich mal hatte, wobei diese Preisliste wirklich nur die Kosten auflistet, die Microsoft für den Port bereitstellt. Also Sie kriegen da eigentlich schon recht ordentlich Bandbreite hier, so für 4.800 Dollar oder Euro kriegen Sie einen Gigabit-Port. Aber Sie müssen halt noch dahin kommen, das ist das Problem damit. Das heißt, Sie verkaufen nicht bloß den Port bei Microsoft, Sie brauchen halt einen Carrier damit und damit sieht es in Deutschland noch ein bisschen knifflig aus. Jetzt wollte ich an der Stelle erstmal ein Stück weiter springen. weil Expressroute haben ja noch ein paar andere erzählt. Mal kurz hier durchhopsen. So, weil wichtiger sind noch ein paar Dinge hier. Sie haben ein LAN, Sie haben Office 365. Jetzt schauen wir mal Folgendes an. Eine klassische Umgebung, Sie haben eine Firma, intern gibt es ein WLAN, vielleicht ein NAT oder ein Proxy und es gibt draußen die Cloud. Und wir wissen, wenn Sie Outlook angucken, da gibt es ganz viele Ports. Und damit laufen wir ins erste Problem. Kurze Exercise nach NAT. NAT heißt, ein Client mit einer privaten Adresse geht nach draußen, die Firewall oder der Proxy setzt das um durch seine öffentliche IP-Adresse, die öffentliche IP-Adresse geht zur anderen, ein Load Balancer beim Cloud Provider setzt die Zieladresse entsprechend wieder um, nutzt die Source-Affinität über die Source-IP und schickt es nach innen weiter. Soweit keine Hexerei. Jetzt kommt die Geschichte, Sie haben ja nicht bloß einen PC, Sie haben ein paar PCs mehr und wenn Sie jetzt genau hingucken, dann geht die raus und alle haben die gleiche öffentliche IP mit einem unterschiedlichen Port. Und wenn Sie eins und eins zusammenzählen, 16-Bit, 65.000 Ports pro IP. Wenn Sie jetzt sagen, ein normaler PC mit Outlook, Skype for Business, SharePoint, Browser hat wegen mir 40 Ports offen, dann können Sie hochzählen, wie viele Mitarbeiter können denn gleichzeitig Office 365 nutzen, ehe sie out of Ports laufen. Also müssen Sie sich Gedanken machen, ob Sie hier zusätzliche öffentliche IP-Adressen auf Ihrem Proxy nach draußen binden. Sonst haben Sie einfach keine Slots mehr frei, um nach draußen zu gehen. Und was hier gerne übersehen wird, das ist ja nicht surfen, mal eine Webseite aufmachen. Ihr Outlook ist 8 Stunden an und hält die TCP-Verbindung offen. Die wird also nicht freigegeben, nachdem wer nichts tut, gibt eine Verbindung frei, die bleibt ja offen. Auf der anderen Seite ist es für Microsoft auch ein Thema. Wenn sich viele, viele Clients hinter der gleichen offiziellen IP-Adresse verbergen, kann man sie so schlecht load-balancen. Also auch hier hat Microsoft gesagt, bitte maximal 6.000 Clients hinter einer offiziellen IP-Adresse verbergen. Wenn Sie also mehr als 6.000 Clients haben, sollten Sie über Ihre Firewall schon mal Gedanken machen. Hier die Frage: Haben Sie denn mal geguckt, wie viele Ports Ihre ausgehende Firewall im Tagesbetrieb so belegt? Die Effekte sind nämlich sehr suspekt, nach dem Motto, mal kann ich surfen, mal fehlt mein Bild in der Webseite, manchmal bekommt mein Outlook die neuen Mails nicht sofort mit. Das sind immer so Effekte, wenn Sie sagen, ich bin knapp an der Grenze. Das sind also Sachen, die da passieren können. Die zweite Sache, die Sie stört, ist die Session Keep-Alive-Zeit. Nämlich, ein Client geht raus, baut eine Verbindung auf und tut dann nichts mehr. Ihr Outlook verbindet sich mit dem Exchange und wenn keine Mail kommt, dreht er nichts, macht nichts. Wenn eine neue Mail reinkommt, schickt die Cloud ein Paket zurück, quasi die Antwort, und sagt, hey, hier ist ein neues Paket, neue Mail. Wie lange hält Ihre Firewall oder Ihr Proxy die Verbindung denn offen? Wir haben 65.000 Portlimits, irgendwann fängt sie an, sie kann sie ja nicht ewig halten. Und die Regel ist, es gibt so eine RFC, die heißt, eine Stunde lang muss er das auf jeden Fall aufrecht erhalten. Fakt ist aber, eine Fritzbox macht nach 900 Sekunden zu, ein Squid nach 120 Sekunden, ein Camp-Load-Balancer nach 660 Sekunden, das sind die Standardwerte. Die können Sie anpassen, wenn Sie sie länger machen, brauchen Sie mehr Ports, wenn Sie sie kürzer machen, haben Sie Aussetzer bei Mailzustellung. Alles so Dinge, die, das heißt, messen Sie gefälligst vorher. Sie haben heute schon Leute, die im Internet surfen und wenn Sie den ersten User in der Cloud haben, gucken Sie, wie der Traffic zunimmt, damit Sie rechtzeitig sagen kann, vorne halt, bitte nicht weiter mit Exchange migrieren, weil wir haben auf der anderen Seite ein Netzwerkproblem. Große Thematik, WLAN, macht ja richtig viel Spaß. Die meisten Admins sagen, ach, kennen wir doch schon alles und gibt es ja überall im Firmennetz, in der Meetingraum, im öffentlichen Netz, zu Hause. Und dann kommt so was, dass sie in einen öffentlichen Access Point kommen, ist ja fast wie das WLAN hier, das ist ein Telekom Access Point. Sehen Sie hier oben tmobile.de und jetzt schauen Sie sich mal an, 0 Packet Loss, aber manchmal Laufzeiten von über 2 Sekunden. Und wenn Sie mal gucken, wen ich angepingt habe, ich habe es Default Gateway angepingt, ich war nicht mal im Internet. Ich habe also nur den ersten Hop angeklickt. So viel zu Wi-Fi. Wi-Fi ist ein Shared Medium. Ganz kleiner Tipp, stellen Sie mal vor, Sie haben hier einen Access Point und links und rechts davon steht ein PC. Einfache Mathematik, Access Point könnte 100 Megabit, jeder PC bekommt 50 Megabit. Beide gucken YouTube-Videos, egal. Einfache Mathematik, wie es im Homeoffice ja gerne ist. Ein PC, wegen mir, der vom Söhnchen oder von der Tochter, nimmt den PC, läuft zur Küche. Stell den PC dorthin, guck weiterhin seinen Film. Da hinten ist er ein bisschen weiter weg, hat bloß noch 10 Megabit. Was hat Ihr Büro-PC neben dem Access Point? Wer sagt mehr? Wer denkt 50? Wer denkt 90? Also einer hat aufgepasst, der da hinten, der so weit dort weg steht, was heißt 10 Megabit? Sie erinnern sich an die Folie mit den Straßen? Es ist die Geschwindigkeit. Und wenn der da hinten mit 10 Megabit sendet, dann spricht er ganz langsam vor sich hin. Und während er so langsam vor sich hin spricht, muss der andere das Mundwerk halten. So, und das ist ein realer Fall, das habe ich selbst erlebt. Meine Tochter nimmt ihr komisches Apple 4 Smartphone, was auch immer, läuft in ihr Kinderzimmer und mir bricht die Audiokonferenz ab. Seitdem habe ich wieder ein LAN-Kabel im Homeoffice. damit ich einfach Ruhe habe vor solchen Situationen. Und das sind so Sachen, die gerne passieren. Auch Handovers sind so Sachen. Wir haben also Firmen, die schrauben extra einen Access Point im Besprechungsraum unter den Tisch und setzen die Sendeleistung auf Minimum, damit die, die im Besprechungsraum sind, mit diesem Access Point arbeiten können, aber keiner aus dem Nachbarbüro den gleichen Access Point verwendet. Noch eine Folie habe ich. Ja. Können wir gleich, wir können es hinterher gleich, nehmen wir ein Stück Papier, spielen wir es durch. Da gibt es noch ein paar Sonderfälle, weil verschiedene Frequenzen, Enterprise Access Points können Client auch rausschmeißen. Das ist ein RTS-CTS-Verfahren, da sagt er, du bist so langsam, du darfst jetzt erstmal nicht reden, ich muss hier erstmal ein paar durchwinken. Also wie die Zeitslots zugeteilt werden. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Access Point, der 20 Euro bei Reichelt kostet und der 700 Euro bei Cisco und Aruba und sonst was kostet. Aber ich habe jetzt mal ans Homeoffice gedacht. Da haben Sie Ihre Fritzbox stehen oder Ihren Acer Access Point mit einem Kanal oder einem Band. Wenn Sie auf 5 GHz sind und Ihre Tochter hat ein altes Smartphone mit 2,4 GHz, dann stört Sie das auch nicht. Aber häufig steckt der Teufel im Detail, dass man sagt, wieso, wir haben doch Wi-Fi, Vollausschlag und nix. Nervt einfach. Long-Fat-Warnlink ist auch so ein Thema, was gerne passiert. Wir kommen immer mehr Azure-Geschichten. Ist beim Kunden real passiert, und damit will ich dann auch gleich abschließen. 1 Gigabit-Link, 10 Millisekunden Laufzeit. Ich mache ein X-Copy, und was passiert? Ich kriege maximal 32 Megabit darüber. Ich sage, hä, was ist los hier? Ganz einfach. Windows-Eyes. Ihr PC schickt ein Paket weg und wartet auf die Quittung. Natürlich schickt er nach dem ersten Paket noch ein zweites, ein drittes, ein viertes, aber in der Regel, er startet mal mit 64 Kilobyte als Buffer. Also er schickt 64 Kilobyte auf die Reise und dann wartet er, bis die Quittung kommt. Ja, 64 Kilobyte mal 20 Millisekunden, also 64 Kilobyte mal 50 Pakete, dann haben Sie den Durchsatz, den Sie überhaupt erreichen. Das geht nur schneller, wenn man die Windows-Size ändert. Und dass das funktioniert, sieht man zum Beispiel in Wireshark, dann sehen Sie zum Beispiel, dass hier beim TCP Synchronize hier oben, dass dieser Client das anbietet nach dem Motto, ich kann Windows-Scaling. Und die Antwort drauf sagt auch, hey, schön, ich kann es auch. Und entsprechend ist das die aktuelle Windows-Size. Die ist bei dieser Verbindung jetzt 131 Kilobyte. Was passiert aber, wenn dazwischen eine Firewall ist oder irgendwas, der Ihnen dieses Paket kaputt macht und sagt, ist ja schön, dass ihr 2 Megabyte Windows-Size auspackt, aber ich als Firewall kann das nicht inspizieren, das unterbinde ich mal. Und dann wundern Sie sich, dass zwischen 2 Standorten eine einzelne TCP-Verbindung nicht mehr Bandbreite hinkriegt. So, wir sind bei 47 Minuten. Ich will Sie nicht von Ihrer Verlosung abhalten, ich möchte auch nicht ewig über die Zeit hinausziehen. Haben Sie Fragen? Ansonsten muss ich hier noch die letzte Folie zeigen. Zack. Viel wichtiger ist aber, draußen an der Tür liegen, glaube ich, Feedbackbögen, auch mit kostenfreien Kugelschreiber von den Rachfalls nebendran. Füllen Sie die bitte aus, die freuen sich drüber und wir freuen uns natürlich auch über ein ehrliches Feedback. Können Sie mir gerne direkt geben oder auch anonym. Hat mich gefreut, dass ich Ihnen das Thema ein bisschen vorstellen konnte und ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Vielen Dank. Applaus